Wir reden ja im Thema über die Kollegen, nicht über uns zunächst. Die Basis, auf der wir uns verständigen und zu der wir alle gehören, ist wohl die Basis, dass das Wort Gottes Grundrichtung unseres Lebens ist. Auch und gerade bei der Arbeit im Beruf. Dass wir also nicht beginnen und einführen jetzt, wie wird man zu einem Christen und wie wird das Wort Gottes zu meiner Lebensbasis, sondern dass wir zunächst einmal davon ausgehen, dass jeder von uns in dem, was er tut, sich als einer versteht, der nach der Richtung des Willens und des Wortes Gottes leben will. Nun ist für diese Gesamtrichtung unseres Lebens ein Wort in dieser wunderbaren Zusammenfassung des Gesamtevangeliums Jesu die entscheidende Linie, Matthäus 6, Vers 33. Sie kennen das Wort sicher alle auswendig: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Trachtet am ersten. Das ist Grundbestimmung eines christlichen Lebens, des Lebens des Nachfolgers. Wo er steht, was er tut, wozu er sich vorbereitet, trachtet am ersten. Wörtlich übersetzt vom Griechischen heißt es ja, spannt alle eure Kräfte an dafür. Ich glaube, hier müssen wir unsere Vorbemerkung schon ein Stück weit zurücknehmen und wollen dieses Thema so beginnen, dass wir doch auf uns schauen und fragen, stimmt das denn? Spannen wir alle unsere Kräfte, Möglichkeiten und Gaben an, dass das Reich Gottes gebaut wird? Dass dieses Reich Gottes in der Welt Gestalt gewinnt und dass dieses Reich kommt, wie wir es im Vater unser bitten. Oder ist es nicht so, dass uns weithin das Übrige sehr wichtig geworden ist, zu wichtig? Und Jesus benennt das genau, was das Übrige ist. Den Versen vorher sagt er nämlich, diese Sorgen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden? Also sagen wir es allgemein, die Frage nach unserem Lebensstandard, nach unserer äußeren Lebensqualität, das bezeichnet Jesus als das Übrige. Das nicht an erster Stelle unserer Kraftanspannung stehen soll, wörtlich aus dem Griechischen, das Obendraufgelegte. Die Anspannung aller Kräfte für das Reich Gottes ist das Erste. Dort liegt unsere erste Priorität. Und alles andere wird obendrein draufgelegt von Gott. So sagt er in seinem Wort. Darf ich das in aller Entschiedenheit und Klarheit, vielleicht ist das überhaupt der wichtigste Gedanke, den wir uns in unserem Land hier in der Bundesrepublik zurzeit immer wieder sagen lassen müssen, als den entscheidenden, wichtigsten Gedanken aussprechen. Wir sind als Gemeinde Jesu Christi, als seine Nachfolger, hier in unserer Bundesrepublik weithin vollmachtslos geworden, weil wir für das obendrein Gegebene zu viel Kraft, Sorge und Mühe einsetzen. Jeder von uns. Das ist unsere Grundnot. Weithin geworden. Das ist die Grundnot unserer Gesamtgesellschaft und gar nicht einmal unter christlichem Gesichtspunkt betrachtet. Wir sind eine von materiellen Dingen bestimmte Gesellschaft geworden. Wir sind ein Staat geworden, in dem das, was man die materiellen Werte nennt, die erste Rolle spielen. Und da hat sich die Gemeinde Jesu Christi in Kirche, Gemeinschaften und in unseren persönlichen Beziehungen weithin einspannen, hineinnehmen und zu Kompromissen bringen lassen. Das ist unsere Not. Es wäre äußerst notwendig, dass wir einmal als Leute Jesu, zunächst für uns persönlich, aber dann auch als organisierte Kirche, einmal den Gedanken von Grund auf durchdenken von der Schrift her, was heißt das eigentlich, der alternative Lebensstil. Das ist von uns gefordert. Alternativ zu dem, wie unsere Gesellschaft sich heute verhält. Nicht Kompromiss, sondern alternativ. Wir sind hier in eine schwierige Auseinandersetzung gestellt. Und es ist mehr als bedauerlich, dass diese Fragen zunächst scharf gestellt werden und vorgelegt werden von einer ganz anderen Grundideologie her. Sagen wir es ganz allgemein, es ist für uns als Gemeinde Jesu ein beschämendes Zeichen, dass die Linken diese Frage entdeckt haben und dass sie auf diese Frage Antworten versuchen und dass sie auf diese Frage Antworten leben. Das ist für uns mehr als beschämend. Und richtet uns an dieser Stelle, wir sind weithin alle Kompromissler geworden. Wir überlegen nicht mehr die Frage, wenn wir es ganz direkt und speziell machen, fahre ich denn jetzt mit dem Auto oder fahre ich mit etwas anderem, einem öffentlichen Verkehrsmittel? Das bewegt uns vielleicht geschwind, wenn die Debatte dran ist, aber wir leben nicht so, dass wir die Fragen, die mit diesem materiellen Lebensstil, mit dem Lebensstandard zusammenhängen, wirklich durchdacht haben. Ich habe die Befürchtung, dass die Gemeinde Jesu über kurz oder lang gezwungen werden wird, diese Frage zu durchdenken. Freiwillig tun wir es, glaube ich, nicht. Keiner von uns. Wir sind viel zu sehr hineinverflochten. Und ich sehe zum Beispiel unter diesem Horizont die Linie durch das Wort der Schrift, dass uns Gott zwingen wird, alternativ zu leben, nicht nur im geistlichen Bereich, sondern im ganz praktischen, täglichen Bereich. Wenn es in der Offenbarung heißt, man wird nicht mehr kaufen oder verkaufen können, ohne die Zahl des Tieres, ohne dass man sich wirklich hat hineinnehmen lassen. Dort werden wir gezwungen werden, die Fragen zu durchdenken bis in die letzte Kleinigkeit. Trachtet am Ersten, damit gibt uns Jesus als Grundlinie die Umwertung der Werte an die Hand. Wir müssen das sehr genau sagen. Es geht nicht um ein Aussteigen, in dem Sinn, dass das für uns keine Rolle mehr spielt. Es ist nicht um eine Abschaffung dieser Werte zu reden, sondern wo gehören sie hin? Wo ist die richtige Stelle? Nicht abtrennen, sondern einordnen. Dieses Grundwort Jesu, das unser Leben bestimmen darf, greift der Apostel Paulus in sehr ausführlicher Weise auf in den Kapiteln Kolosser 2 und Kolosser 3. Nur als Seitenweg gesagt, es ist falsch, theologisch falsch, wenn man einen Gegensatz konstruieren will zwischen Paulus und Jesus. Wenn man zum Beispiel sagt, Paulus hat neue Gedanken mit hineingebracht, so wie zum Beispiel die orthodoxen Juden bis heute der Meinung sind, eigentlich ist das Christentum gar nicht Ergebnis dieses Mannes Jesus von Nazareth, sondern ist Ergebnis des Verräters Paulus von Tarsus. Er hat erst die wichtigen, entscheidenden Sätze ausgesprochen. Das stimmt nicht. Paulus steht in jedem seiner Worte, in jeder seiner Aussagen ganz fest auf dem Boden der Verkündigung Jesu. Da ist kein Gegensatz herzustellen. Er nimmt die Aussagen Jesu auf und spricht sie hinein in die tägliche Alltagswelt. Das ist sein Tun. Das tut er hier in Kolosser 3. Er nimmt Jesu Wort aus Matthäus 6, 33 auf und wendet es ganz konkret auf das tägliche Leben an. Dabei leitet ihn zunächst die erste Frage, wer sind denn wir, die hier angeredet sind? Wer sind denn die, die trachten sollen? Wir können es anders sagen, woher kommt denn die Motivation, die Kraft, um überhaupt diese Richtung im Leben einzuschlagen? Er sagt ganz schlicht, Kolosser 2, Vers 12, das kommt durch den Glauben. Wir sind mit Jesus Christus auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt. Das ist also nicht unsere Möglichkeit, dass wir uns entscheiden könnten und wir uns entschließen, unser Leben hat nun eine andere Richtung. Sondern das kommt durch den Glauben, den Gott wirkt. Wir sind lebendig gemachte, neu gemachte. Unser Leben ist gekennzeichnet als Leute Jesu, wo wir auch leben und was wir auch tun, durch eine neue Qualität. Und diese neue Qualität besteht zunächst in unserem neuen Herrn. Nicht an uns sichtbar, sondern in einer neuen Beziehung. So wie Sie mir auch nicht ansehen von vornherein, nur wenn Sie genauer hinschauen an äußerlichen Kennzeichen, ob ich verheiratet bin oder nicht. Stehe alleine hier. Der Ring am Finger lässt das vermuten. Aber es bestimmt mich eine ganz andere Beziehung als noch vor 6, 7 Jahren, wo ich solo war. Heute bin ich verheiratet, stehe in einer Familie drin. Das gibt meinem Leben eine völlig neue Qualität, neue Handlungsimpulse, ja sogar eine völlig neue Richtung. Weil ich nun gepolt bin in meiner Verantwortung auf Frau und Kinder. Wir sind Neugemachte. Das ist zunächst keine Aussage, die man an uns, an unserer Person ablesen könnte, sondern ist zuerst eine Beziehungsaussage. Wir stehen in einer neuen Verbindung. Paulus führt das aus, wenn er dann im 3. Kapitel sagt, wir handeln jetzt im Namen Jesu. Das heißt nicht mehr auf eigene Rechnung. Dieses Wort im Namen Jesu kommt im Griechischen aus der Finanzsprache und heißt, wörtlich deutsch übersetzt, auf Konto von. Das heißt, wir haben, was wir tun, nicht mehr selber zu verantworten. Sondern wir haben uns die Handlungsanweisungen, die Impulse, dürfen wir uns geben lassen. Und von dort her handeln wir auf Rechnung unseres Herrn. Wenn wir diesen Umsturz, der im Leben eines Menschen geschieht, der zum Glauben kommt, in dem Gott den Glauben wirkt, und das sind ja zwei Seiten, die zusammengehören. Gott wirkt den Glauben, indem er uns anredet durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, der diesem Wort Kraft verleiht. Und ich darf antworten darauf. So entsteht der Glaube. Paulus, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Dort entsteht Glaube. Wenn wir diesen Umsturz beschreiben wollten, was uns unterscheidet von allen anderen Menschen, dann sind es zwei ganz schlichte Sätze. Der Unglaube sagt, jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist Kennzeichnung eines ungläubigen Menschen. In allen Spielarten, man braucht es gar nicht kompliziert sagen, dieser Satz kennzeichnet den sogenannten natürlichen Menschen. Das ist der Hauptsatz des Unglaubens. Jeder ist sich selbst der Nächste. Während der Glaube durch das Gebot Jesu Christi eindeutig überschrieben ist durch den Satz, ich liebe den Nächsten. Wenn wir Unglauben und Glauben voneinander scheiden wollen, dann brauchen wir gar nicht an dogmatischen Sätzen anfangen, an einer Theologie, sondern fangen an dieser Grundrichtung eines Lebens. Entweder heißt die heimliche Überschrift meines Lebens, ich bin mir selbst der Nächste. Was ich tue, dient mir. Oder es heißt die Überschrift meines Lebens, was ich tue, dient dem Anderen, dem Nächsten. Nicht dem Christen. Jesus sagt ausdrücklich, dem Nächsten. Damit ist der gemeint, mit dem ich zusammengespannt und zusammengestellt bin. Das heißt für unser Thema, zunächst in ganz schlichter Formulierung auch sehr eindeutig, wir sind als solche, die den Umsturz in ihrem Leben erlebt haben, an unsere Kollegen gewiesen. Das braucht gar keine Frage sein. Die Frage ist gegen das Gebot und gegen den Willen Gottes. Soll ich als Christ eigentlich auf meine Kollegen zugehen und für sie leben? Die Frage ist entschieden. Ja, selbstverständlich. Das ist der Wille Gottes. Denn sein Gebot, sein Wille gipfelt in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das entspringt aus der Gottesliebe. Es gibt in diesem Bereich dann noch einen herausgehobenen Bereich der besonderen Zuwendung innerhalb der Gemeinde, wo das modellhaft vorgelebt wird, die Bruderliebe. Aber Kennzeichen des Christen ist, dass er an den Nächsten gewiesen ist. Wir sollten nicht trennen, liebe Freunde, zwischen Geistlichem und Weltlichem. Dass wir sagen, wir trachten für das Reich Gottes, wo wir mitarbeiten in der Gemeinde, wo wir Jugendkreise halten, wo wir unseren Hauskreis haben, wo wir im Gottesdienst der Gemeinde da sind. Der andere Bereich aber, wo wir in der Werkstatt sind, wo wir in der Fabrik sind, wo wir an unserem Büroplatz sitzen, der hat mit dem nichts zu tun. Das ist nicht die Trennung. Diese Trennung ist mehr als verhängnisvoll, wenn wir so trennen. Sondern die Trennung heißt so. Was ist die Grundlinie? Ist unsere Grundlinie die, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich sorge für mich. Das kann man auch im geistlichen Bereich tun. Das ist die fromme Spielart des Unglaubens. Oder ist, was mich bestimmt in allem, wo ich lebe und stehe, dass ich für den anderen da bin. Der Maßstab Gottes ist die Frage nach meiner Abzweckung. Wir dürfen uns ruhig prüfen. Bei jeder Handlung. Immer wieder diese für uns entscheidende Prüffrage stellen, unter was geschieht das, was ich jetzt tue? Unter dem für mich oder unter dem für den Nächsten? Das beginnt schon in unseren engsten Bereichen. Das beginnt in unserer Familie. Das beginnt in unserer Beziehung zu unserer Ehefrau, zu unserem Ehemann. Wie viele Ehen? Na, ich wage die grundsätzliche Behauptung, wenn eine Ehe zerbricht, zerbricht sie genau an diesem Punkt, dass ich nämlich in der Ehe für mich sorge und für mich lebe und nicht für den anderen. Dass ich nicht alles, was ich tue, zum Dienst und Nutzen von meinem Partner tue, sondern dass ich in meiner Ehe mich selber suche. Genauso in der Erziehung meiner Kinder. Dass nicht ihr Wohl und ihr Heil das mich antreibende ist, sondern mein Nutzen, mein Wohl, das wird oft sehr unter Vorhängen versteckt. Ich habe einmal einem jungen Nachhilfeunterricht in Latein gegeben, als ich noch Student war. Das Zimmer war nur zu haben unter der Bedingung, dass der Sohn des Hauses Lateinnachhilfe bekommt, weil er in der Schule so übel dran ist. Ich habe das gemacht und dieser Junge, der hat sich gequält. Dreimal in der Woche, eine Stunde saßen wir zusammen. Der hat sich gequält mit diesen Vokabeln, mit der Grammatik. Das war ihm sichtlich anzusehen. Er gab sich Mühe, aber er konnte es einfach nicht in den Kopf hineinbekommen. Als aber einmal mein kleines Radio kaputt war, hat dieser 13-Jährige das innerhalb von 10 Minuten repariert gehabt. Da lag seine Fähigkeit und Fertigkeit, sein Interesse. Ich habe dann mit den Eltern gesprochen, ich habe gesagt, sehen Sie, Ihr Kind hat eine ganz andere Ausprägung. Warum muss er denn unbedingt das Gymnasium durchlaufen? Und dann kommt dieser so mitmenschliche Satz, er soll's einmal besser haben als wir. Was Sie mit Ihrem Kind tun, verstehen Sie zunächst als für dieses Kind und ist im Grunde doch nur für sich selbst. Weil Sie wollen, dass er andere Stufen erreicht, dass auch mit Ihr Ansehen durch den Weg des Kindes gestützt wird. Das sind oft schwierige Fragen, die beginnen an so kleinen Dingen, wo ich meine Erziehung einmal in den Kleinigkeiten durchdenke, warum sage ich nun eigentlich das oder jenes zu meinem Sohn? Ich habe mir angewöhnt, ist eine schwierige Sache. Und manches Mal scheitert man dran, weil man einfach nicht so viel Kraft hat, es immer durchzudenken. Mir aber immer wieder schlicht die Frage zu stellen, warum verbietest du ihm jetzt das? Weil es deiner Bequemlichkeit dient oder weil es ihm zum Nutzen ist? Und wenn man diese Frage stellt sich selber, dann stellt man überraschend oft fest, dass ich dieses Verbot gar nicht ausspreche, damit ihm gedient ist, sondern damit mir gedient ist. Dort beginnt diese Praktik des für den anderen. Dort beginnt diese Umwertung, dass ich nicht mehr für mich der Mittelpunkt bin. Meine Abzweckung, was ist mein Ziel bei dem, was ich tue? Dass ich dem anderen nütze, und jetzt im umfassenden Sinn, zum Wohl Damit beschreibe ich jetzt das äußere Wohl und das Heil, was nicht voneinander zu trennen ist. Auch das oft so selbstlose, natürliche Tun des Menschen ist Eigentun. Dürfen wir einen ersten Maßstab für uns angeben, weil wir hier im stärksten von Selbstbetrug gefährdet sind. Immer dort, wo ich auf Lob, auf Anerkennung, auf Ehre aus bin, in all den Spielarten, die es hier gibt, da will ich für mich selbst handeln. Überall dort aber, wo durch mein Tun Gott gelobt wird, in allen seinen Spielarten, dort ist dieses für den anderen da. Ein konkretes Beispiel. Ich habe lange den Weg eines Mannes begleitet. Er war in einem Großbetrieb in dieser Abteilung, aus der die Direktoren und die Werkleiter ernannt wurden. Er hatte sich in bewundernswerter Weise hochgearbeitet mit einer Volksschulbildung und saß nun in dieser Abteilung. Und jeder wusste, so wie man zum Beispiel bei uns in Württemberg weiß, wer Pfarrer in der Stiftskirche in Stuttgart ist, der steht auf der Treppe nach oben. Also der wird später nicht einmal Pfarrer auf der Alp, außer er entscheide es selber, aber der ist vorgesehen für eine Oberkirchenrats- oder Prälatenstelle. Das ist bei uns in Württemberg ganz klar. So ist das in diesem Betrieb. Ich weiß nicht, ob es das bei Ihnen auch gibt, wahrscheinlich doch. Da hat man gewusst, die Direktoren, Werkleiter, die werden aus dieser Abteilung heraus ernannt. Er ist mehr als 15 Jahre in dieser Abteilung gewesen. Und er ist auch aus dieser Abteilung heraus dann in den Ruhestand gegangen. Und dann habe ich einmal mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ja, soweit ich gehört habe, ist das doch, diese Abteilung, nicht gedacht, dass man so lange drin bleibt. Ja, hat er gesagt, ich hatte zwei Angebote. Eines war, im Ausland Werkleiter zu werden, eines ausländischen Zweigwerkes. Ich habe das aber damals abgelehnt, weil ich damit aus dem Bereich meiner Mitarbeit in der Gemeinde hätte ganz grundsätzlich ausscheiden müssen. Und dort war ich mehr notwendig als in Indien in diesem Werk. Und das Zweite hat dann gesagt, ich habe das bewusst dann übernommen und habe alles, was ich getan habe in dieser Abteilung, für die anderen getan. Das war für ihn eine schwierige Sache. Da kamen immer wieder junge Leute herein, so die durchgeschleust wurden, ein, zwei Jahre, und er als alter Fuchs hat sie eingelernt. Aber bei seinem 65. Geburtstag kam eine Flut von Briefen, Telegrammen von diesen Leuten. Und zwar mit geistlicher Bedankung. Sogar sein Chef, der diese Abteilung geleitet hat, hat bis heute mit ihm engste Verbindung und ist in der Begegnung mit diesem Mitarbeiter zum überzeugten Christen geworden. Das, was normalerweise im Geschäftsleben einen nicht gerade fördert, nämlich sagen wir Stichwort mangelnder Ehrgeiz, das war bei ihm nicht der Fall, der Ehrgeiz war schon da, aber eine Selbstbescheidung um des Zeugnisses willen, die ganz arg große Früchte in seinem Leben getragen hat. Alle, die mit ihm zu tun hatten, kamen zur Frage nach Gott. Und viele haben durch ihn den Weg mit Jesus gefunden. Der oberste Chef dieses Konzerns hat sich kurz bevor er dann in den Ruhestand ging, stundenlang mit ihm unterhalten und hat persönliche, ganz persönliche, private Fragen mit ihm durchgesprochen. Gott hat ihn gesegnet in ungeahntem Maße. Sie sahen, dass hier einer mitten im normalen Arbeitsbetrieb drinsteht, der nicht mit diesen Maßstäben zu messen und einzuordnen ist. Lassen wir uns das so sagen, das ist kein Normalbeispiel, das ist ein zugespitztes Beispiel. Aber überprüfe auch und gerade deine berufliche Arbeit. Steht sie unter dem Antrieb des Ehrgeizes? Oder steht sie unter diesem Gedanken, Das ist die neue Gesinnung, die uns antreibt. Arbeite ich so, dass ich möglichst viele fürs Reich Gottes gewinne? Die andere Frage ist damit nicht ausgeschlossen. Ganz gewiss nicht. Arbeite ich so, dass ich in meinem Beruf Erfolg habe? Aber sie ist nicht die erste Frage. Sie wird mir zufallen. Sie wird obendrein gegeben, wenn es Gottes Weg und Wille für mich ist. Ich weiß genau, und das tut hier Jesus in seinem Wort, und das tut Paulus in dieser Ausführung. Wenn er darauf hinweist, dass der Fürzweck unser Leben bestimmt, ich weiß genau, dass wir damit diametral gegen das Leistungsprinzip in unserer Arbeitswelt stehen. Die Konsequenz draus. Nicht Leistungsprinzip in dem Sinn, dass unsere Arbeit schludrig gemacht werden könnte. Wo wir stehen, sind Christen erkenntlich an dem, an der Qualität ihrer Arbeit. Aber das Leistungsprinzip so weit, dass wir unseren eigenen Wert und unseren Zweck nicht nach dem bestimmen, wie hoch wir kommen. Das sind wir. Dort beginnt die Praxis des Evangeliums in unserer beruflichen Umgebung. Das ist nicht nur im Betrieb so, das ist selbstverständlich bei jedem Pfarrer so. Glauben Sie nicht, dass ein Pfarrer ein selbstloser Mensch sei? Ich möchte Ihnen das ganz direkt sagen, als die Anfrage kam, dass ich ins Albrecht-Bengel-Haus wiederkomme, da war ich innerlich völlig abwehrend. Und hab zu mir selber gesagt, und hab zu Gott gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Ich habe so viel Ideen im Kopf. Ich wollte so viel verwirklichen. Jetzt habe ich in diesen 5,5 Jahren Fuß gefasst in der Gemeinde. Es ist einiges gelaufen. Aber ich war eben mit einem Kollegen zusammen und konnte mich nicht in der Weise entfalten, dass ich das hätte anfangen können. Sondern wir haben uns untereinander abgesprochen in einer wunderbar beglückenden geistlichen Bruderschaft. Da hat es nie irgendwie ein Problem gegeben. Aber ich war eben doch nicht frei für mich und mein Vorsatz war, jetzt möchte ich auf eine Pfarrstelle, wo ich einmal selber alle meine Gedanken, alle meine Pläne, sicher sehr gute geistliche Pläne nehme ich an, die waren nicht irgendwie dumm. Wo ich die entfalten und entwickeln kann, in der Gemeinde dienen kann. Und jetzt soll ich wieder hinein in ein Team, wo 6 Leute zusammenarbeiten. Das war für mich eine bitterschwere Entscheidung. Eine bitterschwere Entscheidung. Da steckt auch ein Ehrgeiz dahinter. Jetzt bin ich wieder Teil unter anderen. Ist ein Verzicht. Ich sage Ihnen auch, welcher Satz mir geholfen hat. Ein Satz, den ich nicht verallgemeinern wollte, aber der in meiner beruflichen Tätigkeit mir immer wieder entscheidende Hilfestellung gab. Ein harter Satz, den mir am Anfang meines beruflichen Weges bei der Frage, was soll ich denn jetzt tun? Ein älterer Bruder gesagt hat, er hat gesagt, frag einmal oder überleg einmal so, Gottes Wille ist in der Regel das, was deinem Willen entgegenläuft. Das ist nicht das einzige Kriterium. Gewiss nicht, aber ein ganz wichtiges Kriterium. Ein ganz wichtiges. Wir sollten sehr vorsichtig sein in unseren Entscheidungen, wenn das so oft nahtlos übereinstimmt, Gottes Wille und mein Wille. Denn der Weg der Nachfolge ist nach Paulus ein Sterben. Und Sterben heißt, dass mein Wille untergeht. Und singt in einem Reichslied, im Reichsliederbuch, mein Wille gehört meinem Gott. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, um in der Spur der Nachfolge zu bleiben. Was meinem Willen entgegensteht. Er härtet natürlich durch das Wort der Schrift, er härtet durch den Rat der Brüder, er härtet durch die offenen Türen, die geschlossenen Türen, er härtet durch mein persönliches Gebet. Aber das ist eine ganz gute Regel, die uns immer wieder anleiten kann, wirklich uns die Frage zu stellen, für mich oder für den anderen. Das heißt, wir sind ganz grundsätzlich hineingestellt in diese Welt als Leute, die für andere da sind, deren Blick auf den anderen gerichtet ist. Und hinter das Thema Kollegen und Evangelium kann von der Schrift her keinerlei Fragezeichen gemacht werden, sondern kann nur ein Ausrufezeichen gemacht werden. Wir sind an den Nächsten gewiesen. Alles andere ist gegen den Willen Gottes. Dort liegt mein erstes, wichtigstes, unaufgebbares Zeugnis. Ich bin an den Nächsten gewiesen, weil wir ihn als Bedürftigen sehen, als einer, der die Botschaft des Evangeliums braucht. Paulus sagt das in Kolosser 3, 23 und da fasst er den ganzen Gedankengang zusammen. Alles, was ihr tut, alles, ohne Ausnahme, das tut unter dieser Überschrift als dem Herrn. Menschen für ihn zu gewinnen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Komme ich auf die Eingangsbemerkung zurück. Wir sind schon Christen. Wir sind schon Nachfolger. Aber in aller Regel, wenn wir uns selber prüfen in unserem Tun, sind wir weithin furniert. Das heißt, so wie man heute Möbel herstellt. Da kauft man einen wunderbaren Eichenschrank. Verstehe überhaupt nichts davon. Ich sehe halt, ist wunderschön Eichen, kauft das und dann kommt der Kleine mit seinem Hammer und klopft da und dann rieselt's dahinter. Ist gar kein Eichenschrank. Ist furniert, ich glaube, das sind Millimeter, ja nicht mal ein Millimeter, wie dick das drauf ist, sondern wie dick ist so ein Furnier?
0,6 bis 0,8 Millimeter.
Also nicht mal ein Millimeter. Und dahinter ist die Spanplatte. Wie sieht das in meinem persönlichen geistlichen Leben aus? Sind wir weithin nicht in dieser Grundhaltung nur furniert? Und dahinter rieselt's. Das ist oft unser Problem. Wir werden nur so weit wirklich echte Zeugen unseres Herrn, wie wir echt durch und durch sind. Um mit Paulus zu reden, hier, wie wir umgestaltet, erneuert sind in das Ebenbild des Sohnes. So weit. Und darf ich es zum Zweiten so deutlich sagen, es gibt nichts Beschämenderes und nichts Abstoßenderes, als dass solche sich als Zeugen Jesu aufspielen, die nur furniert sind. Wenn man im Gespräch ist mit jungen Leuten in der Schule oder im Konfirmandenunterricht oder wo das immer auch sei, da wird das immer wieder die Hauptrichtung sein. Junge Leute haben ein unheimlich feines Gespür für Echtes oder Furniertes. Das schleift sich im Laufe der Zeit ab. In dem Augenblick, in dem man selber in Entscheidungen drinsteht und seine Kompromisse trifft, da baut man sich auch eine christliche Ideologie zurecht, warum das und das sein muss. Junge Leute haben ein ganz feines Gespür, was furniert ist und was echt ist. Und weithin kommt die Abkehr vom Evangelium, von der Botschaft der Schrift von dort her, dass sich Leute als Zeugen Jesu ausgeben, die nur furniert sind. Ich sollte etwas lernen. Ich habe gerade Kontakt mit einer jungen Frau. Ich würde sagen, sie ist eine Ausgeflippte. Sie hat jahrelang mit einem Mann zusammengelebt, hat von ihm ein Kind, hat nun diesen Mann verlassen und steht praktisch auf der Straße mit ihrem dreijährigen Sohn. Aber die bringt einen Einsatz, da wird es einem ganz anders. Die saß da mit Tropen in Großengstingen auf der Zufahrt zur Kaserne, als da blockiert wurde wegen diesen
Atomlagern, da saß sie 3 Tage lang mit. Wo sie nicht zu beißen und nicht zu wohnen und gar nichts hat, sie bringt allen Einsatz für ihre Überzeugung. Da ist absolut nichts von ihr. Die ist durch und durch überzeugt von dem, was sie lebt. Und macht keinerlei Kompromisse. Wenn die kocht, dann werden alle meine Leibspeisen werden da zu ganz gefährlichen Dingen. Da führt sie mir vor und sagt, was das alles gefährlich sein, was da für Stoffe drin sind und wie die Umwelt hier verschmutzt ist. Und dann geht sie in den Garten und sammelt Bucheckern. Und poolt die aus in stundenlanger Arbeit und kocht das zusammen. Sein Essen, das haben wir mehr der Höflichkeit halber gegessen, aber immerhin, wie das geschmeckt hat. Aber das macht unserer ganzen Familie und weit darüber hinaus Eindruck. Eine Frau, die kompromisslos lebt. Für mich in völlig falscher Weise, auf völlig falschem Weg. Wo findet man das unter uns? Dass wir wirklich in unserer Echtheit überzeugen. Wo findet man das? Paulus sagt, und das ist der Weg, wie wir echt werden. Im 5. Vers hier in Kolosser 3. So tötet nun die Glieder. Das ist der Weg. Wörtlich, so habt nun getötet. Eine für uns seltsame Konstruktion, schon von der Grammatik her. Darum habt nun getötet eure Glieder. Das heißt, es ist mir nicht als Aufgabe gestellt in dem Sinn. Ich kann das gar nicht. Sondern es ist mir als Ermöglichung zugesprochen. Wo wir im Glauben stehen, kann das geschehen. Christliches Handeln ist nie ein Handeln, um etwas zu erreichen. Die Umzuethik ist die natürliche Ethik. Sondern wir handeln, weil Gott uns alles zugesprochen hat. Unsere Not besteht nicht darin, dass wir nicht so sind, wie das biblische Wort so sagt, sondern dass wir nicht so sein wollen, dass wir die Gaben und Ermöglichungen unseres Herrn nicht annehmen. Darin besteht unsere Not. Nicht, dass wir nicht könnten, sondern dass wir im Grund immer wieder nicht wollen. Das ist unsere Not. Und macht es Paulus ganz konkret. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit. Da steht nichts anderes dahinter, als dieser grundlegende Satz. Bei der Unzucht und der Unreinigkeit, eigentlich Pornografie, das griechische Wort Pornia, sie ist gekennzeichnet dadurch, dass ich den anderen immer nur als Objekt sehe. Unzucht und Unreinigkeit hat als Grundstruktur, der andere ist mir Objekt, aber nicht Subjekt, nicht gegenüber. Das soll getötet werden. Diese Grundeinstellung, das ist unser erster Satz, jeder ist sich selbst der Nächste. Und der andere dient zur Befriedigung dessen, was ich gern haben will, auch und gerade im geschlechtlichen Bereich. Paulus nennt das an erster Stelle. Das heißt, es geht jetzt nicht um eine geistige Beziehung, sondern es geht tatsächlich darum, dass ich es in den konkretesten Formen meines Lebens auslebe und durchlebe. In meiner Leiblichkeit zunächst. Dass ich davon Zeugnis ablege, es geht mir nicht um mich. Ich sehe den anderen nicht nur als Objekt, der meinen Interessen und meinen Bedürfnissen dient, sondern ich sehe ihn als einem, dem ich dienen will. Ich gebe mich her, dem anderen. Dann heißt zum Zweiten, diese Umwandlung durch den Heiligen Geist, dieses ertötet nun eure Glieder, schändliche Lust und böse Begierde. Hier ist die neue Triebkraft gemeint. Was Luther hier mit schändlicher Lust und böser Begierde umschreibt, heißt eigentlich: Tötet ab eure Leidenschaft und eure Triebkraft. Gar nicht im geschlechtlichen Bereich gemeint, sondern die griechischen Worte beschreiben unsere Willensrichtung. Das, wofür du bereit bist, alle deine Kraft einzusetzen. Und in beiden Worten Leidenschaft und böse Begierde steckt im Griechischen schon der Rückbezug. Das, wofür du dich für dich verkämpfst. Das, was du für dich begehrst. Töte das ab. Und das Dritte, noch einmal ganz konkret, und die Habsucht, welche Götzendienst ist. Die Sicherheit, die wir suchen, nicht im Gottvertrauen, er wird's geben, sondern dass ich mir meine Sicherungen aufbaue. Das sind also die drei Bewegungen, die uns unser Herr durch seinen Geist ermöglicht. Erstens, ich kann mich hergeben. Zweitens, ich kann mich aussetzen. Und drittens, ich kann alles auf ihn setzen. Wo wir so leben, sind wir echte Zeugen, gerade am Arbeitsplatz, zunächst einmal noch ohne Wort. Wo diese Umwandlung an uns, an unserem Handeln sichtbar wird. Das ist, man darf das nicht trennen im geistlichen und weltlichen Bereich. Ich hab's als Pfarrer sicher leichter als Sie, das Evangelium zu Menschen zu sagen, und zwar aus einem ganz schlichten Grund, weil Sie es von mir erwarten. Ich komme ja schon als Pfarrer. Wenn ich Hausbesuche mache, dann muss ich gar keine Bedenken haben, wenn ich sage, jetzt lesen wir noch die Losung zusammen und höre noch auf ein paar Worte. Die Leute sind dazu bereit, weil ich bin ja der Pfarrer. Wenn ich nur fragen würde, wie der Oma ihre Wehwehchen sind und dass dieses Jahr so viel Obst gibt und dass doch der Wein gut geraten sei und so, es wäre ein interessantes Gespräch. Aber wenn ich aus der Tür bin, dann sagen die, es war doch der Pfarrer. Zudem brauchen wir keinen Pfarrer. Das ist eine ganz große Möglichkeit in meinem Amt. Gleichzeitig aber habe ich es viel schwerer. Und zwar aus dem gleichen schlichten Grund, weil die Leute ja alle wissen, der wird bezahlt dafür. Das ist oft eine große Hemmschwelle. Der Unterschied zwischen dem hauptamtlichen und dem nicht hauptamtlichen Mitarbeiter im Reich Gottes lässt sich zunächst äußerlich auf dieses reduzieren. Der eine wird bezahlt und der andere wird nicht bezahlt. Oft aber, ja in der Regel, hat das Zeugnis dessen, der nicht bezahlt wird dafür, gerade in der Betriebs- und Arbeitswelt, ein viel durchschlagendere Wirkung und Kraft. Sie also, als Menschen, die mitten unter den anderen drin leben, Sie sind die eigentlichen Aufbauer der Gemeinde. Was ich als Pfarrer tun kann, ist mehr ein Dienst der Sammlung. Aber unser Pfarramt ist in der Regel so eingerichtet, dass bei 80% der Begegnungen die Leute kommen, weil sie was wollen von mir. Ich bezeichne sogar das, wenn ich Hausbesuche mache, als ein Kommen, weil das die Geburtstags- oder Krankheitssituation oder was es ist, da ist ein Anlass gegeben. Es gibt erstaunlich wenig Anlässe im Leben eines Hauptamtlichen, wo er Menschen begegnet, auf sie zugeht, ohne dass irgendein Anlass vorliegt. Die andere Arbeit frisst sein auf, vielleicht ist das eine notwendige und gute Arbeitsteilung zwischen uns. Dass Sie als Zeugen mitten im beruflichen Leben die sind, die die Leute anstoßen. Und darauf kann ich dann weiterbauen, in einer Gemeinde. Darum ist es auch so, je weniger überzeugte Mitarbeiter in einer Gemeinde sind, umso fruchtloser ist der Dienst des Pfarrers. Pfarrdienst, hauptamtlicher Dienst, ist in der Regel Sammlung. Das grundlegende Zeugnis, der Anreiz zum Kommen, der geht von ihnen aus. Wo sie nicht in den Strukturen dieser Welt das Evangelium ansagen und vorleben, da wird die Gemeinde ersterben. Machen wir uns das ganz deutlich. Und wenn wir geschichtlich, historisch die Linie ziehen, ab dem Moment, als die Interessen der sogenannten Arbeiterschaft hauptsächlich von mehr oder weniger ideologisch bestimmten Gewerkschaften bestimmt wurde und aufgegriffen wurde, ab dem Moment ist die Arbeiterschaft in einem breiten Strom aus der Kirche ausgestiegen. Es ist beschämend für uns, als Kirche historisch gesehen, dass unsere gesamten Kirchen des westlichen Abendlandes an diesem Punkt versagt haben. Da ist niemand da gewesen, der in diesen menschenunwürdigen Strukturen das Evangelium vor- und mitgelebt hätte. Positiv gesagt, woher kommt denn das, dass unsere württembergische Landeskirche eine von allen anderen deutschen Landeskirchen beneidete Kirche ist? Wo immer wieder gesagt wird, wir sind eigentlich noch das, was man sich unter Kirche vorstellt. Das kommt daher, weil in unserem Württemberger Land im Gegensatz zu den großen Industriezentren, weil sich hier Christen wirklich hineingestellt haben, in den Bereich der Arbeitswelt und Zeugnis abgelegt haben, und zwar erstaunlicherweise von oben. Der Pietismus trägt in sich einen Zug, dass er, das ist theologisch sogar ein ganzes Stück weit anfechtbar, aber dass er sein Glaubensleben auch in einem erfolgreichen äußeren Leben darstellt. So gibt es viele Pietisten, die Betriebe haben. Und damit hatten sie aber die große Möglichkeit, in ihren Betrieben vorbildlich Dinge für ihre Angestellten und Arbeiter zu ordnen. Das gab's bei uns. Bei uns hier in Württemberg war die erste Fabrik, wo ein Pietist in Gemeineigentum seiner Arbeiter überführt hat im Remstal. Das waren ungeheure Signalwirkungen. Aber aufs Ganze gesehen ist das, was man unter dem Stichwort der Arbeiter bezeichnet, bis heute für uns als Kirche ein Land, wo wir keinen Fuß auf dem Boden haben. Wir sind als Kirche von unseren Mitgliedern her betrachtet, von unseren aktiven Christen, eine Mittelschichtskirche. Bürgerlich. Ein bürgerliches Evangelium ist draus geworden. Müssten wir uns wieder sagen lassen. An dieser Stelle nachbohren. Je weniger in der beruflichen Welt Zeugnis ablegen für Jesus, umso fruchtloser wird die Arbeitergemeinde. Das ist eine ganz enge entsprechende Wechselwirkung. Sie stehen nicht irgendwie außerhalb und können so sagen, ja, meine Mitarbeit fürs Reich Gottes ist nun eben von der Zeit an, wenn ich um 7 Uhr im Büro sitze oder meine Stempeluhr betätigt habe, bis um 4.15 Uhr ist die zunächst mal ausgeschaltet. Jetzt muss ich für den Erwerb schaffen. Und dann, wenn ich heimkomme, ein bisschen ausgespannt und dann voll rein in die Reichsgottesarbeit. Und nein, da gibt's keine Reichsgottesarbeit, wenn zwischen 7 und 16.15 Uhr nicht dieses Trachten nach dem Reich Gottes da war. Dann finden sie abends nichts vor, dann ist niemand da. Wir beobachten das immer wieder an Jesus, wenn ich so salopp sage, er ist nie so vorgegangen, dass er seinen Jüngern Leimtöpfe in die Hand gedrückt hat, einen Pinsel und ein Plakat dazu, hat gesagt, so jetzt klebt ihr mal in ganz Obergalilea Plakate, in der Woche vom so und so vielten bis so und so vielten spricht der Messias auf dem Marktplatz in Kapernaum. Jedermann ist herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Dann hat er sich zurückgezogen, da in den Kurort rechts vom See Genezareth und hat eine wunderschöne Evangelisation vorbereitet und dann mit Vollmacht 6 Abende gesprochen. Das hat er eigentlich nie gemacht, gar nie. Sondern er ist durchs Land gegangen, darf ich es einmal statistisch sagen. 80% der Zeit dieser 3 Jahre, die Jesus öffentlich gewirkt hat, ging drauf mit Reisen. 80%. Bei Paulus waren es noch mehr. Aber diese 80%, das ist das Notwendige überhaupt, dass er die Menschen erreicht hat. Er hat sie nicht kommen lassen, er hat sie aufgesucht. Er hat sich mit hineingestellt. Da ein Missionar zu mir gesagt, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, den Missionsdienst Papua-Neuguinea. Er ist da so hingegangen und jetzt kommt er zu den wirklichen Heiden und reißt die raus aus dem finstersten Heidentum und das alles. Und dann sagt er, wissen Sie, was ich mache? Hauptsächlich plage ich mich ab mit dem Land Rover. Ein gut Teil meiner Zeit geht drauf, um überhaupt an einen Ort zu kommen. Ja, sage ich, das ist schon die Mission. Nicht umsonst hat Jesus als erstes gesagt, als er seine Jünger gesandt hat, gehet hin. Er fängt nicht an und sagt, predige das Evangelium, sondern er fängt ganz nüchtern an, gehet hin. Ohne gehen gibt's nichts. Ohne das, dass wir an dem Ort sind, wo die Menschen leben, gibt's nichts. In der Regel sind wir als hauptamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde weit fern vom Lebensort. Und wir sind völlig verloren in unserem Dienst, wenn es nicht viele gibt, die mittendrin in der Lebenssituation stehen. Nun beschreibt Paulus in diesem Kapitel, nachdem er gesagt hat, was abgetötet wird, was Gottes Geist in uns wirkt, diese andere Denk-, Willens- und Lebensrichtung. Nun sagt er, so zieht nun an, lasst euch überkleiden, ab Vers 12. Und jetzt kommen 7 Merkmale, wie unser neues Sein im Umgang mit den Menschen, mit dem Nächsten, mit denen wir zusammen gespannt sind, Zeugnis für Jesus wird. Zieht an, herzliches Erbarmen. Und jetzt kommen 7 Merkmale. Wie unser neues Sein im Umgang mit den Menschen, mit dem Nächsten, mit denen wir zusammen gespannt sind, Zeugnis für Jesus wird. Zieht an, herzliches Erbarmen. Wörtlich innerste Regung des Mitleids. Dieses Erbarmen, was hier gemeint ist, kann nur sein in einem Leben, wenn ich den anderen sehen lerne, wie er ist. Ich kriege mit niemand Erbarmen, wenn ich ihn als meinen Zuarbeiter sehe oder als meinen Konkurrenten oder als Arbeitskollegen. Das Erste, was wir brauchen, ist der Blick, um den Menschen zu sehen neben mir, wie Gott ihn sieht. Und Gott sieht ihn so, und das ganz konkret machen, Matthäus 9, Vers 36 und 37, da heißt, da Jesus nun das Volk sah, da jammerte ihn. Wörtlich, da drehten sich ihm die Eingeweide rum. Heißt das im Griechischen? Jesus ist körperlich übel geworden vor Mitleid. Als er die Menschen sah, ja sagen wir, das ist ja klar, er hat ja finsterste Heiden da vor sich gesehen, denen die Not aus den Augen gesprochen hat. Ja, absolut nicht. Israel sah er vor sich. Das auserwählte Volk Gottes, Leute, die die Gebote aus dem FF konnten. Leute, die genau wussten, was Gott will. Das hat er vor sich gesehen. Die Kirchenleute sah er vor sich. Da drehten sich ihm die Eingeweide um vor Erbarmen, vor Mitleid. Und er sagte auch, warum? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das sind beides biblische Bilder. Die Schafe, das ist Israel, und der Hirte ist Gott selber. Das heißt, in all ihrer Frömmigkeit leben sie nicht mehr in der Verbindung mit Gott. Das ist die Grundnot des Menschen. Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen, die ohne Gott leben. Diesen Blick brauchen wir. Nicht diesen Blick, was lässt sich aus dem anderen herausholen? Was nützt er mir? Was kann er? Wo ist er einzubauen? Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, heißt zunächst einmal, dass ich den Menschen neben mir ernstens nehme in dieser Grundfrage, ist er einer, der mit Gott lebt oder ohne Gott? Ein junger Mann erzählt, er war im Urlaub in Kenia, hat sich mal eine große Reise geleistet, hat gedacht, er war sonst großer Mitarbeiter in der Gemeinde, jetzt spanne ich mal aus für ein Weilchen. Dann fuhr er in einer Nacht mit dem Zug von Mombasa nach Nairobi und im Abteil saß noch ein Schwarzer mit ihm. Da hat ihn das überfallen. Sicher auch aus der Vorstellung heraus, endlich mal Neger mit mir zusammen, ist interessant und alles, weiß der eigentlich von Gott. Dann hat er zu sich gesagt, also alles was recht ist, also im Urlaub, da möchte ich jetzt nicht auch noch anfangen und außerdem ist er peinlich. Mein Englisch ist nicht so gut. Wir haben ungeheuer schnelle Ausreden. Und dann hat er aber sich treiben lassen vom Geist Gottes und spricht diesen Mann an und sagt, kennen Sie Gott? Und er war zunächst völlig perplex, hat dann aber das Gespräch aufgenommen. Und bevor der Zug in Nairobi einfuhr, sind diese beiden im Abteil gekniet und dieser Mann hat sein Leben Jesus übergeben. Der hat mir kürzlich den Brief gezeigt, den der ihm geschrieben hat, in einem holprigen Englisch, aber dieser Satz hat mich gepackt. Ich preise diese Nacht, wo ich mit dir im Zug fuhr, da hat sich mein Leben verändert. Das ist dieser Blick. Den anderen sehen unter der Grundfrage, ist er errettet? Lebt er mit Gott? Wenn ich zurückdenke, ich weiß das noch und fast wie eine Jugenderinnerung und ist beschämend, eine geistliche Jugenderinnerung in diesen ersten Wochen und Monaten, Gott in mir den Glauben gewirkt hat. Ich fuhr jeden Morgen runter mit der Stuttgarter Straßenbahn, das Gymnasium. Da stand ich noch ganz erfüllt auch von dem neu aufgebrochenen geistlichen Leben und habe da so in den Straßenbahnwagen hineingeschaut und da sitzen sie mit grauen Gesichtern am Morgen und man merkt genau, jeder ist mit sich selber beschäftigt und im Großteil stinkt's, da schon wieder ein Tag anfängt und was weiß ich alles. Ich habe immer wieder in mir die Versuchung, ja, ich möchte jetzt positiv sagen, die Lockung gespürt, einmal hineinzurufen in diesen Straßenbahnwagen. Leute, Jesus gibt gefülltes Leben, ich möchte es euch sagen, ich habe mich's nicht getraut. Vielleicht hätten sie die grüne Minna gerufen und gedacht, da ist einer am frühen Morgen schon rumgeschnappt. Aber hätte nicht der eine oder andere gehört, wo sind bei uns diese spontanen Treibungen des Geistes? Wo sind denn die? Es ist gut und wichtig, dass man sich vorbereitet auf eine Bibelarbeit und predigt und erst 3 Tage am Schreibtisch sitzt, bevor man 20 Minuten predigt. Ist alles in Ordnung. Wichtig, aber wo bleibt das spontane Zeugnis? Wo ist das? Herzliches Erbarmen. Auch den selbstsicheren Menschen in seiner Grundnot sehen. Ich war vom Oberkirchenrat verordnet auf Arbeiter kennenlernen während meines Studiums. Da muss man so ein Praktikum machen. So einen Grundquatsch,
Weil man kriegt da einen weißen Kittel an und läuft da immer mit dem Chef durch den Betrieb. Da kann man ja Arbeiter kennenlernen, aber vom Gesicht her mehr auch nicht. Er war ein Obermeister in dem Betrieb. Und als ich das erste Mal meine Aufwartung machte, dann hat er gesagt, ah, Sie sind irgendwie doch ein bisschen blöd. Wie kann ein junger Mensch heute noch für solch einen Blödsinn, wie das, was in der Bibel steht, überhaupt noch Zeit einsetzen? Das hat mich schockiert. Dann hat er mir dargelegt in ausführlichster Rede, was er glaubt, dass es viel logischer sei und alles. Und ich brauche Gott nicht und mir fiel nichts ein. Aber dann habe ich eben ganz spontan gesagt, ja, ich bin auch nicht gekommen, um Sie von Ihrem Sinn zu bekehren. Wenn Sie glücklich sind mit dem, was Sie glauben, ich bin auch glücklich mit meinem, dann lassen wir's. Ich möchte Ihnen nichts madig machen. Gut, das Gespräch war aus. Nach 3 Tagen hat er mich wieder angesprochen. Genau den gleichen Sermon. Und ich habe ihm noch einmal so gesagt, Sie brauchen mich weder anzugreifen noch irgendwas. Ich bezeuge Ihnen, mit dem, was mir Gott geschenkt hat, lebe ich so glücklich, dass ich keinen Schritt mehr raus wollte. Und wenn Sie auch so leben, dann danken Sie doch dafür. Sind Sie stolz drauf? Es gibt wenig Leute, die von sich sagen können, ich bin zufrieden. Aber ich kann sagen, Sie können es auch. Da habe ich schon gemerkt, da steckt mehr dahinter. Und dann hat es ein drittes Gespräch gegeben. Das war dann nicht mehr während der Arbeitszeit. Das hat sich so ergeben, am Schluss. Da hat man gemerkt, was da Fassade war. Das viel tiefer sitzt. Das schreckt uns so oft ab. Dass der andere, gerade der Ungläubige, der Verlorene, in einem Selbstbewusstsein ohne gleichen auftritt. Aber hören Sie einmal auf Ihre Kollegen, auf den Nächsten so, dass jede Absage an das Evangelium ein verhüllter Notschrei ist. Dass hinter jeder Angriff, der auf mich kommt, weil ich Christ bin, Voraussetzung natürlich ist, dass Sie es wissen, dass hinter jedem Angriff eine geheime Frage steht. Das gehört zum Zeugnis auch Psychologie. Und diese Psychologie heißt, so wie ein Mensch mir entgegentritt, so ist er in der Regel nicht. Der natürliche Mensch ist ein Meister der Verstellung. Erst der geistliche Mensch ist durchschaubar. Der natürliche Mensch ist ein Meister der Verstellung. Darf ich es ganz salopp sagen, nehmen Sie grundsätzlich das Gegenteil an, als was der andere behauptet. Wenn es um solche grundsätzlichen Lebensfragen geht, nehmen Sie grundsätzlich das Gegenteil an. Das muss da nicht eintreten, nicht immer ist das so. Aber dort kommen wir auf den Kern. In aller Regel kommen wir dort auf den Kern. Wenn jemand so begeistert von seiner Ehe erzählt, wie gut das sei, nehmen Sie zunächst einmal das Gegenteil an. Stellen Sie einige Fragen dazu. Dieser Blick des Erbarmens sieht durch die äußeren Täuschungen. Und wir lassen uns alle miteinander so oft blenden von den äußeren Täuschungen. Ich war mal am Anfang meines Pfarramtes ganz stark aufgegangen. Ich machte Geburtstagsbesuche. Im ersten Jahr kam ich in dieses Haus. Der Mann wurde, ich glaube, 72. Ich zur Tür rein und ich sah ihn gerade noch hinten raus. Die Frau war halt da und dann haben wir uns unterhalten und sie hat dann ganz klar gesagt, der will vom Pfarrer nichts wissen. Da habe ich bekannte Kirchengemeinderäte gefragt, was ist denn das für einer? Ja, also, wenn einer, dann ist mit dem Hopfen und Malz verloren. Ist absolut nichts drin. Dorfbekannter. Da habe ich gedacht, am nächsten Jahr, zur Name Wittra Schink, gehst wieder hin. Ich war immerhin ein gutes Gespräch mit der Frau und der gleiche Vorgang. Der sah mich kommen und witschte raus. Im dritten Jahr konnte er nicht mehr ausweichen. Da ließ mich die Frau rufen. Da lag er im Sterben. Und nicht nur wegen dem Vorgang der Krankheit, sondern im Gespräch mit ihm habe ich gemerkt, dass ich viel, viel zu nachlässig war. Warum bin ich ihm eigentlich nicht nachgegangen? Ich habe gesagt, hören Sie einmal, also so schlimm bin ich auch nicht, dass Sie sogar das Wort nicht an mich richten können. Wir können ja mal miteinander Ihre Gründe oder irgendwie. Ich habe der spontanen Regung nicht nachgegeben. Im Gegenteil, im zweiten Jahr war ich eigentlich dankbar, dass er rausgewitscht ist, weil ich mich schon vorbereitet hatte auf ein Streitgespräch. So war es bequemer, mit der Frau, die regelmäßige Kirchenbesucherin war, sich zu unterhalten. War schöner. Dann fielen in dieser Situation, als er die Täuschungen nicht mehr aufrechterhalten konnte, fielen diese Fassaden alle ab. Und dann stand der Mensch da. Und ein Leben, das über Jahrzehnte hinweg bitterlich gesucht hat nach der Echtheit des Evangeliums und in einer Bitterkeit ohnegleichen angestaut war über die Christen hier im Ort. Aber auch das waren dann vorletzte Fassaden, die er aufgerichtet hat. So schwer diese zu überwinden sind, wenn Menschen das Evangelium ablehnen wegen anderen Christen. Aber die letzte, tiefste Frage in ihm war tatsächlich, wie werde ich selig? Das ist für uns sehr, sehr wesentlich, dass wir die Fassaden durchschauen. Der Mensch, der nicht mit Gott lebt, gehört dem, von dem die Schrift sagt, er ist ein Lügner von Anfang an. Stufen Sie grundsätzlich jeden, der nicht Christ ist, als Lügner ein. Jetzt nicht moralisch gesagt. Nicht moralisch, sondern in dieser Frage der Fassaden. Lassen Sie sich nicht abschrecken von der Fassade. Paulus sagt deshalb als zweites, nach diesem herzlichen Erbarmen, Freundlichkeit, Güte eigentlich wirklich. Das ist nicht gemeint, dass wir höflich zueinander sind, sondern Güte meint eine Herzensbewegung zum anderen hin. Zwischen Freundlichkeit und Höflichkeit ist da ein himmelweiter Unterschied. Höflichkeit, wenn ich es einmal so sagen will, Höflichkeit ist das, die paar Tropfen Öl, die immer wieder in die Türangel gehören, damit sie nicht quietscht. Das ist Höflichkeit. Das erleichtert unser Leben. Wenn man nicht ständig sich gegenseitig anfährt, sondern gehören immer wieder ein paar Tropfen Öl rein. Freundlichkeit abrischt, wenn ich die Tür aufmache. Darf ich so sagen, dass ich im Umgang mit den anderen eine Atmosphäre des Vertrauens schaffe. Ein sehr guter Bekannter von mir, ein sehr gläubiger Christ, der wird mir immer fraglicher. Ich bin jetzt immerhin 6 Jahre verheiratet und jedes Mal, wenn er mich mit mir telefoniert, dann sagt er so im Gespräch, ich habe deine Frau noch nie gesehen. Habe ich gesagt, du spinnst. Die war schon 3 Mal bei dir in der Wohnung. Aha, sagt er so. Das nächste Mal fragt er, so, du bist jetzt schon so lang verheiratet, hast noch keine Kinder. Dann sage ich, ja, sei doch aber so gut, dass ich jedes Mal mitgeteilt bekomme, jetzt habe ich schon 3, dann fällt er aus allen Wolken. Das ist was Schlimmes. Der christliche Manager-Typ, den im Grund gar nichts interessiert. Da rein und da raus. Und wie viele Gespräche verlaufen in der Weise? Auch in, gerade in unserer beruflichen Umwelt. Es gibt nichts Belemmenderes, als wie wenn ich mit einem anderen ein wirklich sinnvolles, auch ins Persönliche hineingehende Gespräch beginne und bin nicht interessiert dran. Das merkt er nicht gleich. Aber spätestens beim nächsten merkt es. Eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen gelingt dadurch, dass meine Anteilnahme deutlich wird, dass es für mich nicht ein Gespräch unter anderen ist. Sie sehen aber heute mal schlecht aus. Wie geht's denn? Aha, so, auf Wiedersehen. Mancher Chef meint, damit hätte er der Menschlichkeit Genüge getan. Jetzt hat er gerade die paar Tropfen Öl reingetan, damit es nicht allzu sehr quietscht. Aber das, was Paulus schreibt, die Güte, das ist, wenn ich auf einen anderen wirklich eingehe. Meine, das ist nicht leicht, das erfordert Zeit.
Weil ich kann ja nicht einfach die Maschinen abschalten und sagen, komm, wir setzen uns in eine Ecke. Sondern das erfordert auch Zeiteinsatz über die Arbeit hinaus. Nicht der Geschäftston, so wichtig er ist, an meiner Güte werde ich erkannt. Drittens sagt Paulus die Demut, das dritte Kennzeichen. Von sich selber niedrig denken, den anderen hochachten. Diese neue Qualität, dass ich den anderen sehen lerne als den, der einen unendlichen Wert hat. Unser Wertmaßstabgebäude auf den Kopf gestellt. Der oberste Direktor an der Spitze meines Konzerns hat den gleichen Wert wie der letzte, der die Fabrikhalle abends auskehrt. Gott sieht ihn nicht und ich als Jünger meines Herrn brauche ihn nicht zu sehen nach seinen äußeren Rangstellungen, sondern der Wert eines Menschen ist unabhängig von seiner Leistung und von seinem Können. Ein Geschöpf Gottes geschaffen, ihm zur Ehre und ihm, Gott selber, alle Liebe wert. Das ist der Mensch. Das ist auch der Mensch, der dir ständig Schwierigkeiten macht. Er ist Gott alle seine Liebe wert. Auch für ihn und gerade für ihn ist Jesus gestorben. Kam der Sohn. Und er braucht das noch dringlicher als der andere. Gerade dann, wenn er sich verbohrt hat in seinen falschen Wegen. Demut heißt, das fällt uns oft bitterschwer, dass wir unseren eigenen Selbstwert hinten anstellen. Und den Menschen in seiner Bedürftigkeit sehen. Wenn ich weiß, ich bin ein Bedürftiger, und zwar nun nicht nur auf sogenanntem geistlichen Gebiet, sondern haben Sie heute Morgen, als Sie aufgestanden sind und hierher gefahren sind, haben Sie auch einmal gedankt. Gesagt, Herr, ich kann absolut nichts dazu tun, dass ich heute Morgen die Augen aufgemacht habe. Du hast mich erhalten. Dass ich immer noch klar denken kann. Nicht anfangen, dass alles wirr ist. Dass ich auf der Fahrt behütet worden bin. Da erzählt mir vorgestern ein Bruder von einem Dekan im Ruhestand. Der hatte eine Krankheit aus früherer Zeit, die brach jetzt wieder aus. Und der Arzt hat ihm gesagt, wir behandeln Sie mit diesem neuen Mittel. Er wurde behandelt. Nach einer Woche, als dieses Mittel angewendet wurde, ist dieser Mann von einer Stunde auf die andere, ich sag's mal ganz salopp, verrückt geworden. Völlig durchgedreht. Die Ärzte wussten nicht, was da war, absolut nichts. Er musste in die Psychiatrie eingeliefert werden und war dort wochenlang. Und ein Mitglied seiner Familie hat ein Gespräch mit einem anderen Arzt aus völlig anderem Anlass geführt, aber das erwähnt. Und der Arzt, der in Hamburg am Drogeninstitut war, fragt, was bekommt er denn für ein Mittel? Der nennt den Namen, der sagt, das ist der Grund. Und ruft sofort dem Arzt an, der Psychiatrie, und sagt, setzen Sie das Mittel ab. Und das Mittel wird abgesetzt, dass diese Krankheit, ich glaube, war Amöbenruhr, heilen sollte endgültig. Und der gleiche Vorgang nach einer Woche, von einer Stunde auf die andere, ist dieser Mann wieder glasklar da. Das hat mich ganz tief erschreckt. Ganz tief erschreckt. Was sind wir für anfällige Leute? Wir sind Leute, die in allem völlig abhängig sind, dass unser Herr uns durchbringt. Darum erkennt man Christen untereinander zuerst am Danken. Wir müssten jede Stunde einen Dankgottesdienst einlegen. Erst dann, wenn ich von dieser Bedürftigkeit her durchdrungen bin, weil ich weiß, ich bin einer, sehe ich den anderen gleich. Das ist ein wichtiger Schritt hinter die Fassade. Wolle sagt Sanftmut für den Maßstab. Ich nehme dem anderen die Angst, dass ich ihn verdrängen will. Der biblische Begriff, der hier steht, in Jesus auch in der Bergpredigt gebraucht, selig sind die Sanftmütigen, könnte in unserer Sprache übersetzt werden, keine Ellenbogenpolitik. Dort werden unsere Beziehungen sehr spannungsreich und schmerzhaft. Das ist oft im Betrieb gegeben, wenn wir ausgesprochen, aber viel öfters unausgesprochen in einem Konkurrentenverhältnis stehen. Durch meinen Ehrgeiz angetrieben. Keine Ellenbogenpolitik, dem anderen wirklich diesen Eindruck vermitteln, auch sagen, ich möchte dich nicht verdrängen und ausnutzen. Dazu gehört fünftens, sagt Paulus, die Geduld. Es gibt zwei biblische Begriffe für Geduld. Der eine ist wörtlich zu übersetzen mit darunter bleiben. Hier aber steht ein anderer Begriff, der meint, weiten Atem haben. Das ist Zeugnis des Evangeliums mitten in der Arbeitswelt. In den Enttäuschungen, die ich mit dem anderen ständig erlebe, einen langen Atem habe. Nicht gleich aufgeben. Nicht den anderen abschreiben. Was hat Jesus für einen ungeheuer langen Atem gehabt? Im Umgang mit seinen Jüngern. Wir sind so kurzatmig. Manche machen sich das Zeugnis zu leicht. Das Zeugnis ist nicht damit abgetan, dass ich einen Aufkleber am Auto hinten habe. Das kann ein Einstieg sein, ein sehr förderlicher. Das muss man dann auch so fahren, dass das dem Aufkleber nicht gerade widerspricht. Mancher macht sich zu leicht, wenn er nach dieser Methode vorgeht. Gerade du brauchst Jesus. Das kann ein Einstieg sein. Aber Zeuge des Evangeliums zu sein, liebe Brüder und Schwestern, das ist Langzeitarbeit. Jesus hat nicht umsonst gesagt, spannt alle Kräfte an für das Reich Gottes. Kann man nicht so nebenbei. Das ist Langzeitarbeit. Bis diese Barrikaden, diese Fassaden, diese Täuschungen, dieses Lügengewebe zum Herzen des anderen durchstoßen ist, bedarf das einer Langzeitarbeit. Dieser lange Atem, der stellt mir, darf ich ganz schlicht sagen, die Frage, habe ich namentlich, persönlich und informiert für meinen Arbeitskollegen denn gebetet? Bevor eine Festung fällt, muss sie sturmreif geschossen werden. Und unser Sturmreifschießen geschieht durchs Beten. Die Fürbitte öffnet den Weg zum Herzen des anderen. Lesen Sie einmal in den Briefen des Paulus, wie oft es steht, ich habe für euch gebeten. Wir haben keinen Zugang zum Herzen des anderen ohne die Fürbitte. Und Fürbitte ist gekennzeichnet durch einen langen Atem. Das ist eh und dann möglich, aber ist gewiss nicht die feine Art zu beten. Herr, hilf auch allen in der Welt, die hungern. Hilf auch allen denen, die gefangen sind, alle Belastete, also das ist vom hintersten Zipfel Australiens bis ans Nordkap hoch, alle Belastete. Fürbitte ist konkret. Das ist konkret. Vor solchen allgemeinen Gebeten steht unsere konkrete Fürbitte, die öffnet uns Wege. Das gehört zum Geduld, zum langen Atem. Sechstens, nehmet einander an. Das ist ein Rechtsbegriff. Gewährt einander die volle Gemeinschaft. Also nicht so, du bist halt auch wer, sondern der ist wirklich gleichwertig in der Gemeinschaft mit mir. Nehmet einander an, Paulus führt es im Römerbrief einmal durch, was das heißt in Römer 14, als es um die Frage geht, die einen essen Fleisch, die anderen nicht und so, dann sagt Paulus, nehmet einander an.
und meint damit, gewährt euch die volle Lebens- und Tischgemeinschaft. Das ist die Richtung.
Sicher können Sie nicht alle Arbeitskollegen zu sich nach Hause einladen. Aber das sollte schon geschehen. Bei denen, die ich besonders aufs Herz gelegt bekommen habe. Dieses nehmet einander an, das heißt, der andere hat Teil an meinem persönlichsten Leben. Vergebet einander. Das ist diese letzte Linie, die siebte, die er zieht. Das heißt nicht zudecken und Zugleistung. Das kennzeichnet ja viele unserer Beziehungen. Bei jedem von uns sicher, dass ich gegen einen anderen ganz dringende Anstände habe, dass ich aber so tue, als ob. Und dass ich eben die Beziehung zu ihm mit dem Öl der Höflichkeit laufen lasse. Aber um mit jemand anderem wirklich ins Gespräch, ins Lebensgespräch zu kommen, dazu gehört Klarheit. Und vergeben einander kann man erst, wenn man ausspricht. Wenn man bekennt. Der erste Begriff heißt, bekennet eure Sünde, und der zweite heißt, vergebt. Und das scheuen wir. Weithin. Das scheuen wir weithin, dem anderen zu sagen, wo er falsch liegt. Genauso wie wir uns scheuen und aufbegehren, wenn es uns gesagt wird. Das hängt ursächlich miteinander zusammen. Sondern deckt lieber drüber den Teppich der Höflichkeit. Wenn wir alle diese sieben Begriffe zusammenfassen wollten, dann ist natürlich der Oberbegriff, tu das alles aus Liebe. Und Schlussgedanke, tu das alles als dem Herrn und nicht den Menschen. Sprechen wir die Konsequenz noch einmal aus. Wenn wir in solcher Umformung durch den Geist Gottes mitten in den Strukturen dieser Welt leben, treffen die Konsequenzen zunächst mich. Ganz sicher mache ich die Erfahrung, dass ich ausgenützt werde. Jesus ist ständig ausgenützt worden. Ständig. Und hat sich ausnützen lassen. Dass ich übergangen werde, dass ich belächelt werde. Und das ist der christliche Weg. Jesus sagt ausdrücklich zu seinen Jüngern, und wenn ihr dann hingeht und das Evangelium verkündigt und als meine Zeugen auftritt, am Anfang wird es ein bisschen schwierig, aber nachher seid ihr die Eigentlichen. Und er sagt, sie werden euch ausliefern, sie werden euch verraten, sie werden euch steinigen, sie werden euch töten. Liebe Brüder und Schwestern, Zeugnis für Jesus ist Angriff gegen die Großmacht des Satans. Und er schlägt zurück. Und wer hier nicht unter der Allmacht des Herrn steht, der geht unter. Soweit sollte in unserer Umgebung Eindeutigkeit und Klarheit herrschen, wenn wir einmal das Minimum beschreiben, für mein Zeugnis am Arbeitsplatz, dass der andere weiß, dass ich Jesus gehöre und dass das die Richtschnur meines Lebens ist. Und mein Bestreben von dieser Grundlage aus darf sein, geleitet durch meinen Herrn, dass ich ihn hineinsammle in die Gemeinde des Herrn. Das Maximum. Nur noch einmal konkret überlegen, wie das geschieht. Ich habe mich ganz arg gefreut, dass Sie das untereinander schon geredet haben. Ich halte solche Wege für gangbar. Dass es zum Beispiel eine christliche Bäckervereinigung gibt. So berufsständisch gegliedert. Hier findet dieser missionarische Auftrag im ganzen Berufsstand statt. Hat mir schon Eindruck gemacht. Ich habe kürzlich ist schon ein Dreivierteljahr her,
auf der Adventsfeier des christlichen Bäckervereins gesprochen. Und da hat der Obermeister, oder wie der Herr sich nennt, der Chef ist, der war kein Christ. Und er hat das ganz öffentlich in seinem Grußwort gesagt, ich komme jedes Jahr gern zu Ihrer Adventsfeier. Denn hier erlebe ich praktisch als einziges, was wirklich darin enthalten ist, in dieser Botschaft, um die es geht. Hat es in anderen Worten gesagt, in weltlichen Worten, aber man hat ihm abgespürt, dieser Mann ist beeindruckt. Er ist ins Fragen gekommen. Dann habe ich von einem guten Bruder dieses Modell, das er aufgezogen hat, mitverfolgt in seinem Betrieb. Er hat vielleicht, ich weiß nicht, wie man das einschätzen muss, er ist fast an der Spitze, also ein Chef, hat er einen Betriebskreis gegründet. Einen Gebetskreis. Nun ist es ja sicher schwierig, sich während der Arbeitszeit da in einer Ecke zu versammeln, ist wahrscheinlich auch gegen die Vorschriften. Soll ja arbeiten, wo es heißt, bete und arbeite. Aber er hat das so organisiert, sie nehmen sich in der Woche einen Abend und bleiben länger da und halten das, was man sonst im Hauskreis tut, als Betriebskreis. Und das ändert diesen Betrieb. Es ist eine Großbank in Stuttgart. Das ändert es. Und das hat Ausstrahlung in den ganzen Betrieb hinein. Das sind die zwei Bewegungen, die zu diesem Zeugnis gehören. Dass wir uns sammeln innerhalb der gegebenen Lebensverhältnisse. Und dass wir dann uns hineingeben lassen in die Gemeinde Jesu. Der Betrieb, dort wo sie drinstehen, ist der Quellgrund der Gemeinde. Das einmal von dem Bild her sagen. Als dem Herrn. Das trifft noch einen letzten Punkt. Ohne Menschenfurcht. Ich habe bewundernswert, wie jetzt bei den zurückliegenden Wahlkämpfen, da schon in der Morgenfrühe, Leute mit also wirklich unmöglichen Flugblättern vor den Werkstoren stehen. Und drücken die jedermann die Hand und lassen sich übelste Beschimpfungen gefallen. Wären wir dazu bereit, in unseren Betrieben, auch anderen, vor denen wir Angst haben, wirklich die Botschaft zu bezeugen, ist es nicht so, dass wir am alleröftesten schweigen aus Menschenfurcht? Und die Menschenfurcht ist gar nicht die, dass ich befürchte, der tut mir was. Die Wurzel der Menschenfurcht ist, dass ich denke und erwarte, ich werde von ihm in meiner Ehre herabgesetzt. Der denkt, ich bin nicht mehr sauber. Ich gelte als Spinner. Ein Mann aus meiner Gemeinde, er hat einen Posten als Lagerverwalter, einem großen Betrieb, und ist dazu hin noch ein rühriger hanischer Bruder. Nun, die Hanner haben manche Eigenarten, sie sind sehr ausgerichtet auf das Gedankengut Michael Hans, und er hat ja tausende von Liedern geschrieben. Und dieser Mann hat sich nun vorgenommen, er lernt die Lieder Hans auswendig, und als Lagerverwalter hat er ein phänomenales Gedächtnis entwickelt. Er kennt sein ganzes Lager. Da sitzt er dann da und singt Hansche Lieder. Und nun kamen zwei Prüfer zur Inventur und er hörte, wie das Telefon kam von ihrem Chef, wie weit seid ihr? Und sie haben gesagt, also zwei Dinge. Wir hoffen, wir sind bald fertig. Hier unten hält man es nicht aus, da ist wie in der Kirche, der singt dauernd. Aber zum Zweiten, das muss ein Betrüger sein, weil bei dem stimmt alles. Das hatten sie noch nie erlebt. Bei dem stimmt alles. Der hat aber keine Listen, der hat alles im Kopf. Und dieser Mann, der hat dem Direktor seines Werkes, der führte eine Auseinandersetzung auf privater und geschäftlicher Ebene. mit einem ihm ungefähr Gleichgestellten. Zudem hat er ein persönliches Verhältnis zu dem Gleichgestellten und dann hat er einmal den Mut aufgebracht. Und als der Direktor vorbeiging, hat er gesagt, er möge ihn mal besuchen im Lager. Und zu dem anderen hat er es auch gesagt. Und als die beiden kamen, hat er eine Tür aufgemacht und die zwei reingesperrt. Und hat gesagt, ihr kommt nicht vorher heraus, bis ihr euch versöhnt habt. Kein Beispiel zum Nachmachen, aber das hat geklappt dort. Es hat geklappt. Da hat er jede Menschenfurcht überwunden. Und seitdem ist er im Betrieb eine Anlaufstelle. Eine Anlaufstelle, die kommt nicht nur die Werkzeugausgabe zum Werkzeug holen, sondern das ist ein Seelsorgeort in diesem Betrieb geworden. Gäb's Gott, dass wir in unserer Eigenart immer wieder finden zu der Bitte, denn das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was wir leisten können. Herr, mache mich brauchbar für dich. Wir sollen jetzt keine guten Vorsätze fassen, was ich alles tun kann. Die laufen sich schnell fest. Aber wir sollten intensiv anfangen zu bitten. Herr, mach mich brauchbar.